eine so starke Verletzung ist, dass es so eine Erschütterung ist, dass es manchmal so ist wie...
Diese Entscheidung, dass die Affäre stattfindet, die trifft natürlich einer verantwortlich alleine. Der Weg dahin, dass man sich in einer eher monogam committeden Beziehung oder Ehe dafür öffnet, dafür lässt sich die Verantwortung häufig auf beide relativ gleichmäßig verteilen.
Genau, und das ist auch wichtig, ja, auch bei unserem Coaching. Feststellung der Verantwortlichkeit heißt nicht die Suche nach dem Schuldigen.
Wenn eine Affäre entdeckt oder mitgeteilt wird, erschüttert dies sofort das Beziehungsfundament. Schlagartig ist klar, wir sind in der Krise, auch wenn vielleicht schon vorher einige Zeit emotionale Verletzungen, Konfliktspiralen und Co. eine Rolle spielten. So ist es nun auf jeden Fall klar, wir sind in der Krise, das Vertrauen ist gebrochen. Nun stellen sich viele die Frage, sollen oder können wir die Beziehung überhaupt retten oder vielleicht eher beenden, insbesondere weil für die meisten, bevor das passierte, klar war, eine Affäre, ein Fremdgehen, da ist ganz sicher, dann werde ich mich trennen. Hier gibt es also starke Glaubenssätze, Prägungen und natürlich auch sehr viele Vorurteile, die die eigene Haltung beeinflussen. Dennoch bleiben sehr viele Paare nach einer Affäre zusammen, auch wenn sie es vorher eigentlich ausgeschlossen hätten. Damit möchten wir uns in dieser Folge näher beschäftigen und uns der Frage widmen, kann das wirklich gut gehen oder ist das doch eher ein großer Fehler? Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung.
Du hast es gerade schon gesagt, wenn eine Affäre rauskommt oder mitgeteilt wird, häufig ist, muss man ja sagen, kommt sie eher heraus, anstatt sie mitgeteilt wird, ist das so, dass die ganze Erde bebt. Also, dass es bei vielen, vielen Menschen eine so starke Verletzung ist, dass es so eine Erschütterung ist, dass es manchmal so ist wie der Tag, an dem ich erfahren habe. Ne? Also da weiß man noch das Datum ganz genau, die Uhrzeit, man hat ein Körpergefühl. Ne? Ich habe gezittert am ganzen Körper, ich habe gedacht, ich drehe durch. Ne? Also dieses Gefühl von Ausschluss, dass der Partner, die Partnerin das wirklich getan hat und das ganze Menschenbild auch über die Person, die man ja dachte, bis dahin irgendwie zu kennen, ist wie aufgelöst und man stellt seine ganze Vergangenheit oder jedenfalls einen sehr großen Teil davon vor allem in Frage. Und die letzten Wochen, Monate, letzten Urlaub, das erlebe ich auch in den Coachings immer als einen sehr emotionalen Moment, der sehr stark herausfordernd ist und der auch alles andere im Leben für eine gewisse Zeit im Hintergrund stellt. Ne? Also Menschen können nicht mehr arbeiten, ziehen sich zurück aus Freundes- und Bekanntenkreis, funktionieren nur noch für die Kinder, haben so starke körperliche Symptome, dass sie sich auch krank schreiben lassen, wenn so etwas hervorkommt. Also die Prioritäten sind dann ganz klar darauf, wir müssen irgendwie in dieser Situation klarkommen, erstmal überleben.
Wir haben natürlich einen besonderen Blick auf Paare nach einer Affäre, weil zu uns kommt man ja dann typischerweise, wenn das nicht so klar ist mit der Trennung, sondern eher dann, wenn Zweifel da sind, Klarheit gebraucht wird, aber auch schon der Wunsch irgendwo existiert, die Beziehung retten zu wollen. Oder aber, dass schon ganz klar ist und man sagt, wir wollen die Beziehung unbedingt retten. Wir haben dadurch jetzt festgestellt, dass da doch mehr noch zwischen uns steckt. Wir wissen nur nicht, wie und ob das wirklich gehen kann.
Wir haben aber auch Paare, die sich zu einer Trennungsbegleitung bei uns melden, wo es dann darum geht, natürlich klarzukommen mit der Situation, soweit, dass man sagt, wie können wir ein starkes Elternpaar bleiben, weil ist ja auch die Frage, ne? Je nach Altersstufe des Kindes oder der Kinder, erzählt man Kindern von einer Trennung oder erzählt man Kindern von den Gründen einer Trennung im Sinne von einer Affäre? Das ist ja auch nochmal ganz anders schambelastet.
Wir haben dazu Studien herausgesucht. Es gibt eine niederländische Studie, die zeigt, dass lediglich ein Drittel aller Paare sich nach Untreue in der Beziehung trennen. Und hier haben wir jetzt keine genaueren Angaben tatsächlich gefunden, wie die Studie genau aufgebaut ist. Wenn man jetzt berücksichtigen würde, dass es Paare in allen Altersstufen zum Beispiel wären, dann würde man sicherlich sagen, dass Paare in den 20ern sich deutlich häufiger trennen, wenn ein Fremdgehen passiert, als Paare ab den 30ern, weil dort natürlich viel mehr noch zu berücksichtigen ist. Man hat eine längere Historie zusammen. Man kann vielleicht auch selbstreflektierter schon sehen, was so die Ursache ist und dass man daran auch Anteile trägt. Und ich glaube auch, dass in Affären und Fremdgehen in den 20ern tatsächlich mehr Abenteuer geprägt sind als in den 30ern, 40ern aufwärts, wo sie doch eher auf einen Mangel in der aktuellen Beziehung hindeuten. Weiterhin gibt es eine Studie aus 2023, die zeigt, dass Paare nach einer Affäre verschiedene Phasen durchmachen. Mhm. Die haben wir in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Erste Phase ist die Schockphase. Das erleben wir auch sehr regelmäßig, ja. Wenn jemand sich sehr früh meldet, dass der sagt, ja, ich hätte gedacht, dass mich das viel mehr umhaut. Ich glaube, ich habe so einen Schockmoment, die dann noch gar nicht so ins Gefühl reinfinden. Dann geht's häufig in die Feststellung der Verantwortlichkeit.
Ich möchte noch mal ganz kurz ergänzen beim Schock. Das finde ich auch spannend. Das kann eine Variante sein. Ich habe das zum Beispiel aber auch, wenn Menschen im Schock sind, dass die dann in der ersten Coaching-Sitzung sitzen, gerade wenn das sehr schnell klappt mit Coaching-Start zu dem Zeitpunkt, wo das herausgekommen ist, und manchmal die Wörter dann dafür gar nicht finden. Also die sagen, ich versuche das jetzt mal, die Story zu erzählen. Das ist in meinem Kopf so komplex und so schwierig. Ich bin irgendwie, hängen meine Emotionen noch so nach und die dann auch natürlich dazu neigen, dann auch sehr schnell anfangen zu weinen, aber einfach auch diesen roten Faden für sich noch gar nicht sehen können.
Und dann geht's, wenn das erstmal so ein Stück weit überwunden ist, entweder alleine oder mit unserer Hilfe, in die Feststellung der Verantwortlichkeit. Wo man ja durchaus immer wieder merkt, diese Entscheidung, dass die Affäre stattfindet, die trifft natürlich einer verantwortlich alleine. Der Weg dahin, dass man sich in einer eher monogam committeden Beziehung oder Ehe dafür öffnet, dafür lässt sich die Verantwortung häufig auf beide relativ gleichmäßig verteilen.
Genau, und das ist auch wichtig, ja auch bei uns im Coaching, Feststellung der Verantwortlichkeit heißt nicht die Suche nach dem Schuldigen, ne, sondern Verantwortlichkeit beiderseits. Ne? Natürlich vielleicht in unterschiedlichen Anteilen, gar keine Frage, aber das ist nie etwas, was einer alleine im kompletten Ausmaß im Sinne des Prozesses zu verantworten hat.
Dann geht's in die Phase über, in der viele beginnen, sich im Kreis zu drehen, nämlich die Suche nach neuer Verbindung, weil etwas sie blockiert. Das heißt, die sprechen immer wieder über die gleichen Themen, stellen die gleichen Fragen, stellen Fragen erneut, gehen immer tiefer in die Details, merken, dass das Kopfkino und Leid immer größer wird. Eigentlich wollen sie wieder Verbindung herstellen, aber das geht nicht. Und in diesem Kreislauf geht es dann eben immer tiefer hinein, in der Hoffnung, irgendwann kommt die Information, die den Knoten löst. Die kommt aber nicht, weil man eben Verletzungen zusammenlösen muss.
Viele berichten ja auch, und das sind wirklich nicht wenige, dass sie, nachdem die Affäre rausgekommen ist und diese Suche nach Verbindung, diese Phase eingeläutet wird, dass sie die besten Gespräche seit Jahren, Jahrzehnten mit dem Partner oder der Partnerin wieder führen. Also die Qualität und die Innigkeit in den Gesprächen ist immer sehr groß. Aber wie genau das, was du sagst, aber bis zum gewissen Punkt. Und man freut sich, oh, wir sitzen jetzt wieder stundenlang abends zusammen und können vor allem über alles sprechen und auch mal, viele kommen ja auch wirklich ins Reflektieren und sagen auch, das wurde hervorgebracht, unabhängig von der Affäre, was davor passiert ist, was alles stört. Also es wird mir so richtig alles auf den Tisch gelegt. Und auch die körperliche Nähe, kann man sich mal vielleicht nicht vorstellen, aber die körperliche Nähe kommt dann wirklich wieder und viele genießen das auch und sagen so, jetzt, wo wir alles besprochen haben, kann ich jetzt auch wieder körperliche Nähe zulassen. Aber dann ist immer so ein Tiefpunkt, dass man merkt, so, ja, aber trotzdem können wir das ja nicht ausblenden.
Und dann geht's in die letzte Phase über, die Wiederherstellung des Vertrauens. Das ist ja auch etwas, was dann nicht mehr bei uns im Prozess normalerweise passiert. Wir wollen gemeinsam Misstrauen neutralisieren, weil Misstrauen den Weg zu neuem Vertrauen verhindert. Das Wiederherstellen des Vertrauens passiert eben durch neue Verhaltensweisen. Transparente Gespräche, Mitteilung der Bedürfnisse und Wünsche, sich gegenseitig da wirklich in dieser Tiefgründigkeit der Gespräche halten. Und das wollen wir nun nochmal etwas detaillierter auseinandernehmen und erklären, wie der Neustart nach einer Affäre wirklich gelingen kann und worauf es in diesem Prozess aus unserer Sicht als Paartherapeuten ankommt. Dazu wollen wir einige typische Fragen heute beantworten, die wir gestellt bekommen, die in Kommentaren kamen oder die auch letztendlich, wenn man nach diesen Keywords bei Google sucht, dann auch in den Fragen auftauchen, was die meisten Menschen bewegt. Wir kommen gleich zu den Herausforderungen, die entstehen, wenn mindestens einer von beiden Zweifel hat an dem Neustart. der Beziehung oder an einem Neustart, nachdem eine Affäre passiert ist. An dieser Stelle aber nochmal kurz der Hinweis, solltest du schon mehrere unserer Folgen gehört haben oder ist deine erste und du bist begeistert von den Inhalten und sagst, das hilft dir enorm weiter in dieser Situation, die sicherlich für dich eine der herausforderndsten ist in deiner Zeit der Ehe, der Beziehung, dann hinterlass doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple. Das würde uns sehr freuen. Auch bei YouTube kannst du uns einfach abonnieren oder einen Kommentar da lassen, auf den wir sehr gerne antworten, sodass wir ein bisschen in Interaktion kommen.
Eine große Herausforderung, nachdem eine Affäre hervorgekommen ist, ist ja immer der Vertrauensbruch. Der bleibt ja einfach sehr präsent, weil man in dem Moment merkt, okay, dieser Ausschluss, das, was ich erlebt habe, ich zweifle wirklich an der Verbindung. Wie konnte er oder sie mir das antun? Und auf was kann ich überhaupt noch vertrauen? Was ist noch echt? Und die Gefühle sind natürlich nicht verarbeitet. Die sind noch so ganz pur, so ganz offensichtlich. Und deswegen passiert es auch, dass die Menschen sich in dieser Phase so extrem angetriggert fühlen. Ja, also überall, wo man hinkommt, hat man das Gefühl, ich werde angetriggert. Ich habe diese Flashbacks. Ich werde schon wieder mit dem Thema Affäre konfrontiert. Ich mache mir einen Film an, weil ich abschalten will. Da ist in zwei Situationen vor einmal, also über fünf Ecken, auch das Thema Affäre. Ich habe das Gefühl, ich rede mit einer Freundin, die erzählt mir wieder von einer Bekannten, da ist das Thema Affäre. Ich sitze beim Friseur, da höre ich im Hintergrund eine Unterhaltung, geht's auch um eine Affäre. Und dann ist der Tag immer gelaufen oder die nächsten Stunden. Ich komme in so eine Tiefphase, ich fange an zu weinen, ich fühle mich so unwohl. Ich habe das Gefühl, ich stehe vor so einem Berg jetzt wieder und ich muss das lösen. Ja, viele sagen ja auch, das ist wie so eine Matheaufgabe, die ich nicht gelöst bekomme. Und das macht natürlich auch körperlich so einen unwahrscheinlichen Druck. Also viele sagen ja auch, dieses Herzrasen kenne ich gar nicht. Das habe ich seit diesem Vertrauensbruch, dieses Gefühl, dass ich nichts essen kann. Gerade diese Woche wieder jemand im Coaching gehabt, wo die Frau gesagt hat, nachdem das hervorgekommen ist, 6 Kilo abgenommen innerhalb von 4 Wochen. Ich kann nichts mehr essen. Aber kreislaufmäßig, Ausnahmezustand natürlich, ne? Diese ganze Belastung ist so groß. Und man muss ja ehrlich sein, der Alltag läuft ja weiter. Die Kinder müssen trotzdem weiter versorgt werden. Man muss vielleicht trotzdem weiter arbeiten. Und man hat das Gefühl, es gibt kein anderes Thema mehr im Kopf.
Ich erinnere auch einige Paare, die haben das schon selbst ganz gut bewältigt bekommen, die sich dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, dieses Fremdgehen, die Affäre selber, dass da auch körperliche Nähe war, das konnte ich eigentlich schon ganz gut abhaken. Aber ich hänge am Vertrauen.
Ja.
Ich komme nicht ins Vertrauen zurück, dieses Verheimlichen, die Unehrlichkeit, dieses Gefühl, dass das damals nicht echt war, als wir in Urlauben waren und so weiter, hat er gleichzeitig mit der anderen geschrieben oder sie gleichzeitig mit irgendwem geschrieben. Ja. Und das sind so Dinge, wo dann häufig eben die Unterstützung gebraucht wird.
Ja, oder auch das Gefühl zu haben, das könnte ja immer wieder passieren. Also viele Menschen haben ja auch natürlich Angst und gesagt, das möchte ich nicht nochmal erleben in meinem Leben. Ich habe gar kein Vertrauen mehr zu dir. Das könnte jetzt in ein paar Monaten ja uns ja wieder einholen. Und sie entwickeln sich zu Personen, die sie gar nicht sein wollen. Also sie erleben das erste Mal in ihrem Leben manchmal eine Eifersucht. Sie sagen, ich war nie ein eifersüchtiger Mensch und jetzt fange ich an zu kontrollieren. Und jetzt bin ich genau so wie meine Freundin, die ich nie sein wollte, die immer erzählt hat, sie muss noch 3-mal ins Handy von dem Mann gucken, bevor der abends irgendwie unterwegs ist, um zu schauen, mit wem trifft er sich wirklich. Und das ist einfach so eine, es entstehen so Nebenbelastungen, die auch so groß sind, ne?
Da spielen hier allgemeine Glaubenssätze mit rein. Wer einmal fremd geht, geht immer fremd.
Ja.
Das ist auch eine große Sorge. Ne? Wenn ich das jetzt verzeihe, signalisiert das so eine Art Legitimation, dass man sagt, okay, Ehrlichkeit ist gar nicht so wichtig und Treue. Ne? Und man muss das nicht mehr so ernst nehmen. Ist damit quasi einmal diese Grenze überschritten und damit ist man wieder offen, diese Grenze erneut zu überschreiten. Dann hat man natürlich im Umfeld, wenn man sich überhaupt im Umfeld anvertraut,
ja,
häufig ist das ja etwas, was komplett in der Beziehung bleibt, aus Schamgefühlen und so weiter. Wenn man das mit dem Umfeld in irgendeiner Form teilt, sich Unterstützung bei Freunden, bei Freundinnen holt, dann ist daher auch häufig der Ratschlag sehr zurückhaltend, eher in Form von, lass dich nicht verarschen,
ja,
wenn sowas vorkommt, trenn dich, das würde ich nicht mitmachen und so weiter.
Es gibt meistens so ein richtig, also unter Frauen habe ich schon öfters im Coaching erlebt, das ist ja auf Identitätsebene, ich bin jetzt auch die betrogene Frau, ne? Dass dann auch andere sagen, du bist ja dumm, wenn du das verzeihst, ne? Was ja auch schon ein krasser Satz ist, ne? Zu jemandem sagen, du bist dann dumm oder wie naiv bist du eigentlich? Und was viele Frauen auch berichten, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Frauen kommunikativer oftmals sind im Austausch mit anderen Menschen als manche Männer, aber dass Freundinnen anfangen sagen, ja, also die und die Sachen fand ich eh immer schon ganz beschissen an einem Mann. Und dann so aus positiver Absicht Bestärkung, aber dann vor allem so eine Welt zusammenbricht und die Frau denkt so, ich dachte, wir sind befreundet und ich dachte, du magst meinen Mann und jetzt erzählst du mir irgendwie 10 Eigenschaften auf, damit du mir irgendwie die Trennung vielleicht leichter machst. Aber das finde ich auch voll krass, dass du so über ihn denkst und jetzt ihn so negativ siehst, ne? Weil wenn wir jetzt wieder zusammenkommen sollten, das kann ja nicht mehr löschen, was du mir alles gesagt hast, ne?
Vielleicht da nochmal kurz die Erklärung, warum das so hinderlich ist, wenn man so dieses ich bin eine betrogene Frau, ich bin ein betrogener Mann reinbringt. Das ist eben etwas, was das von der Verhaltensebene, wo es ja passiert ist, auf meine Identitätsebene bringt und damit ja häufig meinen eigenen Selbstwert drastisch reduziert. Also ich bin nicht wertvoll genug als Partnerin, als Partner, sodass man mich nicht betrügt. Oder auch manchmal bei, gerade bei Männern, auch in so einen Wettbewerbsgedanken kommt. Was hat der andere Mann Besseres als ich? Ist der irgendwie finanziell erfolgreicher? Sieht der besser aus? Hat er einen besseren Körper? Fährt er ein geileres Auto? Konnte er irgendwas bieten, was ich ihr nicht bieten kann? Also manchmal so auf dieser Ebene so ein bisschen Testosteron gesteuertes Wettbewerbsgefühl. Ich bin schlechter. Ich habe quasi das Game verloren.
Ja.
Aber auch manchmal wiederum das Thema, so dass diese Exklusivität jetzt eben raus ist. Ein anderer, auch da häufig eben wieder bei Männern, ein anderer Mann hatte das, was ich hatte.
Mhm.
Ja, jetzt so auch, habe das gerade letztens im Coaching gehabt, da kam so das Gefühl auf, weil ich dachte, ja, meine Frau ist auch eine sehr attraktive und Co. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele gerne was mit ihr hätten. Jetzt hat er das gehabt. Jetzt ist so, der hat wie so eine Trophäe jetzt erobern können. Und dann so, das war für ihn dann so, hat ihn sehr in seiner Männlichkeit so angegriffen. Und in diesem Gefühl, das muss halt exklusiv für mich sein. Und das sind ja auch nochmal so Faktoren, die hinzukommen. Und wenn wir dann beginnen, aus der Verzweiflung heraus zu googeln, was uns ja schon bei körperlichen Symptomen und Krankheit klar ist, dass die Antworten nicht so gut sind, dann finden wir auch ganz häufig natürlich neben hilfreichen Informationen von Paartherapeuten, Coaches, aber eben auch dann Erfahrungsberichte und Themen in Foren, in Facebook-Gruppen. Und da muss man ganz klar sagen, wer hält sich dort auf? Da halten sich Menschen auf, die im Leid noch drin stecken, die es nicht verarbeitet haben und die andere Menschen warnen wollen.
Ja.
Jemand, der eine Affäre erfolgreich verarbeitet hat, der geht nicht in so ein Forum, wo man sich im Leid wälzt und andere warnt.
Ja, den anderen Schwerpunkt dann wieder
im Leben
gefunden.
Der ist aus dem Thema,
ne?
Wieder raus.
Ja.
Für den ist das abgehakt. Also man wird dort in den allerseltensten Fällen förderliche Hinweise und Bestärkungen finden, zu sagen, das funktioniert. Du kannst das wirklich verarbeiten, lösen und in eine Beziehung 2.0 eintauchen. Ne?
Oder aber halt auch, finde ich, wenn man selbst sich zu einer Trennung entscheidet, dass man nicht dieses Horrorszenario von jemand anders übernimmt. Ne? Also dann in diesem Forum zu lesen, okay, wenn man danach gibt es nur eine Trennung und die wird so und so verlaufen, weil das ist bei mir so gewesen und bei 10 anderen, mit denen ich auch schon geschrieben habe, ja auch. Also dieser, es wird so und so sein Weg, finde ich immer ganz schwierig, weil der nimmt einen ja auch dieses Agieren raus, dass ich selber gestalten kann, hinzu, dass es jetzt ja eh klar, was passiert. Und ich finde, das ist immer ein Punkt im Leben, da muss man mal aufpassen, dass man da nicht reinrutscht, dass man denkt, das ist jetzt ja schon gelaufen und jetzt bricht das Unheil über mich ein und ich muss jetzt irgendwie klarkommen. Jetzt bin ich halt dran.
Ja, und das sind natürlich häufig auch Themen, wo dann diese Suche nach oder Feststellung der Verantwortlichkeit, wie es genannt wurde in der Studie, völlig fehlgeschlagen ist.
Mhm.
Also das sind häufig Dinge, wo man merkt, wie die Leute schreiben, sie übergeben dem anderen 100% Verantwortung für alles und haben wenig Reflexion über ihren eigenen Beitrag dazu, dass man sich dafür innerhalb der Beziehung öffnen konnte. Das heißt, da wird man keine Lösung finden.
Und die ganze Situation ist natürlich gekennzeichnet durch ein starkes Auf und Ab, einfach zwischenmenschlich. Ne, dass man, wenn so etwas hervorkommt, dass man versucht, Strategien anzuwenden, die mal klappen, mal nicht klappen. Man versucht sich natürlich im ersten Schritt erstmal selber zu helfen, dass man sagt, wir versuchen vielleicht den Konflikt zu vermeiden, lass uns darüber nicht sprechen, lass mal jeder soll sich in Rückzug gehen. Entsteht manchmal auch so eine künstliche Harmonie, die auch ganz gefährlich ist. wo man sagt, so, ja, das können wir so ein paar Wochen halten. Oftmals auch, muss man sagen, der Kinder zuliebe oder um einfach diesen Alltag durchzustehen. Lass uns das mal ausklammern. Manche Menschen haben das ja eh gerne in sich drin, dieses Zeit hat alle Wunden. Also das Deckeln ist ja eh eine Strategie, die gerne von Menschen auch im anderen Kontext genommen wird im Leben, die dann auch froh sind, wenn das Thema nicht mehr hervorgenommen wird von einer anderen Person. Und dann gibt es ja auch mal diesen Einwand zu sagen, diese Harmonie, die wir gerade haben, die wollen wir jetzt auch nicht gefährden. Deswegen gehen wir nicht ins Coaching oder gehen wir nicht in die Paartherapie, weil die Angst ist ja, dass für Themen kommen denn noch denn auf? Welche Fässer werden denn noch aufgemacht? Aber es muss ja auch jedem klar sein, dass wenn wir etwas deckeln, dass es nicht weg ist. Und ja, diese anderen Themen sind ja interessant auch, weil diese Affäre ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern dafür gibt es ja nun auch Themen. Das ist ja nur am Ende das Symptom, die Affäre. Das ist ja nicht die Ursache.
Die sind nicht nur interessant, die sind essentiell wichtig, dass man dort hinschaut. Denn wie du schon sagst, da befindet sich die Ursache. Und wenn man wirklich nachhaltig da in Sicherheit kommen möchte, dann muss man daran. Was ich ganz schön finde, ist, dass sich in letzter Zeit auch viele Paare sehr schnell nach dem Aufliegen der Affäre gemeldet haben. Der hat es ausgelöst. Das haben viele zumindest erzählt, dass sie die beiden Folgen gehört haben. Ich hatte eine Affäre oder Affäre ist aufgeflogen. Akuthilfe. Was sollte man schnellstmöglich tun oder eher nicht tun? Und das ist natürlich sehr förderlich für den ganzen Prozess, weil wir durch den WhatsApp-Support, der bei uns ist, oder auch die Sprechstunden sehr nah einfach in dieser ersten Phase begleiten können, wo die meisten Emotionen hochkommen, die Triggergefühle sehr stark sind. Ja, und man dann einfach immer sofort jemanden professionell zur Seite hat, anstelle von, oder passiert was mit mir, ich muss mal auf die Suche gehen, wie ich damit umgehe, ist das dann, oder passiert was mit mir, ich schreibe mal in die WhatsApp-Gruppe, ich buche mir eine Sprechstunde und bekomme ganz schnell Antworten. Also wenn du das gerade hörst und merkst, das ist genau meine Situation und ich bräuchte eigentlich da auch wirklich schnell Begleitung, vernünftige Tipps, Impulse, Hinweise, die aus inzwischen über 1200 Paaren Erfahrungen, die wir begleitet haben, entstehen, dann meldet euch sehr gerne fürs telefonische Erstgespräch bei uns und wir schauen gemeinsam, wie wir euch optimal auf eurem Weg begleiten können. Ja, lass uns zum Abschluss nochmal drei Fragen beantworten, die sich viele stellen. Die erste ist, kann eine Beziehung nach einer Affäre wieder funktionieren? Ich denke, man hat es schon rausgehört, aber geh nochmal kurz drauf ein.
Eine Beziehung kann natürlich nach einer Affäre weiter funktionieren, unter bestimmten Voraussetzungen, muss man sagen. Nämlich nicht unter der Voraussetzung, dass man etwas deckelt, sondern dass man sich aktiv damit beschäftigt, zu schauen, wie ist es entstanden? Also wie sind wir jetzt zu dieser starken Verletzung gekommen? Welche Verletzungen liegen vor? Wir müssen die aufarbeiten. Es muss das Misstrauen abgebaut werden, Vertrauen aufgebaut werden. Man braucht wieder das Gefühl, dass man eine gute Kommunikation hat. Man muss neue Strategien aufbauen, weil für ganz viele Menschen steht natürlich fest, dass man nicht einfach nach einer Affäre weitermacht, so wie vorher, sondern ganz viele haben natürlich den Wunsch zu sagen, ich möchte eine harmonische, wertschätzende, liebevolle Beziehung haben und nicht so, wie es vorher war, wo wir schon unsere Themen hatten. Und dann ist es natürlich der richtige Schritt, dann daran zu arbeiten und zu investieren, die Priorität auf die Paarbeziehung zu setzen, um nachhaltig glücklich zu sein. Und der langfristige Erfolg hängt dann ganz stark davon ab, wie intensiv und in welchem Rahmen beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema. Gebe ich dem Raum, sehe ich das als Chance an und gehe nicht in ein schnelles Verzeihen und sage, jetzt ist wieder gut, sondern ich nehme mir das jetzt als Aufgabe zu sagen, ich möchte gern wieder, dass es klappt und dann ist der Erfolg auch sehr groß.
Und dann ist ein limitierender Faktor, wie stark da die eigenen Werte verletzt worden sind. Natürlich ist Treue, Ehrlichkeit für die meisten Menschen innerhalb der Beziehung ein wichtiger Wert. Aber für manche ist das so, dass sie den Prozess durchlaufen und für sich feststellen, ich kann das trotzdem nicht mit mir vereinbaren. Das ist so ein starker, intensiver Verstoß gegen meine eigenen Werte. Das geht nicht mehr. Es ist gut, dass wir alles gelöst und aufgearbeitet haben, aber das reicht nicht aus. Für viele wiederum geht das, die dann sagen, das ist gut aufgearbeitet. Ich kann die Ursachen sehen, ich habe die Verletzungen gelöst und ich habe auch Vertrauen darin und merke auch schon, wie wir eine Beziehung 2.0 formen, in der wir eine neue Art Wunschbeziehung miteinander führen können.
Wann sollte man eine Beziehung nach einer Affäre beenden?
Ist natürlich grundsätzlich ganz individuell. Einen Punkt haben wir gerade schon genannt, wenn man merkt, dass die eigenen Werte so stark verletzt worden sind, dass das einfach unverzeihlich für einen ist. Dann natürlich, wenn die fehlende Bereitschaft da ist, bei einem von beiden, oder sogar von beiden, aber einer von beiden würde schon ausreichen, in der Tiefe daran zu arbeiten, in die Vergangenheit zu gehen, Ursachen zu lösen, Verletzungen nachhaltig aufzuarbeiten. Genauso wie dort natürlich immer wieder nur von Schuld und Rache gesprochen wird, wenn das so Gedanken sind, man kommt da gar nicht mehr raus aus diesem Schuld- und Rachegefühl, dann wird es schwierig. Also bedeutet fehlende Priorisierung auf die Beziehung, Zeit, Fokus verändert sich nicht, dann wird es schwierig, kein Wandel ersichtlich ist, die stimmigen Veränderungen nicht von Dauer sind, dann funktioniert es einfach nicht. Also es muss klar sein, dass auf dem Weg sich einfach so ein Beziehungs-Lifestyle entwickelt hat, der nicht funktioniert und wo wir jetzt durch diesen ganz klaren Vorfall merken, die Beziehung war in der Krise, auch wenn es uns das vielleicht lange Zeit nicht so ganz bewusst war oder nur einseitig bewusst war. Jetzt ist es klar und wir müssen das Ganze aufarbeiten und eine neue Beziehung formen. Wenn das alles nicht funktioniert, dann wird es eben schwierig. Das heißt, wir müssen eben auch Bereitschaft haben, manchmal Dinge radikal umzuschiften. Also zu sagen, weg von der 70-Stunden-Woche bei der Arbeit. Wir müssen auf ein normales Pensum kommen, 40, 45 Stunden, damit Zeit ist für die Beziehung. Wenn wir nur noch Dienstreisen machen und immer weg sind, zu gucken, können wir das irgendwie verändern? Können wir irgendwas einbauen? Und das bei anderen Lebensbereichen auch. Wenn jemand viermal die Woche abends Sport macht, dann sagen wir, Mensch, vielleicht muss ich Paarzeit und Reflexionszeiten jetzt einbauen. Ich muss die Prioritäten klar shiften, um Freiräume zu schaffen, in die Verarbeitung zu kommen. Und das ist nicht nur für einen kurzen Augenblick. Wir haben natürlich in vielleicht so einer Phase von 4 bis 6 Monaten dort ganz starken Fokus auf der Beziehung und müssen vielleicht deutlich stärker umschiften, als das dauerhaft der Fall sein wird. Aber es wird eher nicht funktionieren, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt von 70 Stunden die Woche Arbeit runter auf 35 und mach das für 4 Monate, dann ist die Beziehung wieder auf einem neuen Level und alles ist soweit erstmal okay und gehe wieder auf 70 hoch. Das kann nicht das Ziel sein. Ich muss mich dann irgendwo einpendeln, dass ich einen guten Kompromiss finde. Also vielleicht 70 auf 35 und dann geht's auf 45 wieder hoch. Aber ich muss dann eine andere Art Beziehung formen. Ansonsten entsteht das Gleiche wie bei einer Diät, dieser Jojo-Effekt. Das entsteht hier auch. Dann formen wir wieder die alte Beziehung, die gewohnte Beziehung. Und da wollen wir ja nicht wieder zurück, weil die hat ja in ausreichende Mangelgefühle geführt, dass man sich für eine Affäre geöffnet hat. Kommen wir zur letzten Frage, die wir uns stellen wollen. Ist es ein Fehler, eine Affäre zu verzeihen und zusammen einen Neustart zu wagen?
Also unserer Einschätzung oder meiner Einschätzung nach ist es kein Fehler.
Zumindest nicht per se, ne?
Genau, nicht grundsätzlich, dass man sagt, es ist immer ein Fehler, wenn man schon sagt, man würde das verzeihen. Es ist natürlich auch da wieder sehr individuell. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Paare begleitet. Gerade ja auch bei mir ist es ein Schwerpunkt, ja das Thema Affäre bei Paaren zu begleiten.
Vielleicht mal so als Punkt, wie oft kommt sowas vor? Was auch vielleicht immer spannend ist, weil man sich ja doch wahrscheinlich sehr besonders fühlt, wenn das bei einem auftritt, weil man ja meistens eher wenig bis niemanden kennt, weil darüber so selten offen gesprochen wird. Wir haben jetzt circa 1200 Paare begleitet und bei ungefähr 750 davon war Affäre, Fremdgehen, Fremdverlieben auch ein Thema.
Und wir haben auch viele Paare dann begleitet, die danach eine glückliche Beziehung geführt haben. Also ich habe da sehr viele Paare in Erinnerung, die ja, man kann sich das nicht vorstellen, mir fällt es auch schwer, das auszusprechen, aber die auch manchmal glücklich waren und gesagt haben, ich erinnere mich an ein paar, da war der Abschluss so vor einem halben Jahr, die gesagt haben, es war eine verdammt harte Zeit und das ohne Lebenserfahrung, die wünsche ich niemanden, aber wir hatten davor über 8 Jahre eine Beziehung, in der wir beide unglücklich waren. Und wir fragen uns jetzt im Nachhinein, warum musste das passieren? Weil jetzt haben wir die beste Beziehung überhaupt, wir haben wieder so toll zusammengefunden. Und wir haben so viel Lebenszeit miteinander eigentlich verloren. Und das ist jetzt so schön. Und dann war da so ein bisschen halt Dankbarkeit auch darüber, dass diese harte Verletzung dazwischen war. Aber man sieht einfach, es ist auch möglich, danach wirklich glücklich miteinander zu sein. Das hängt einfach davon ab, inwieweit investiert man sich, inwieweit, wie du schon sagtest auch, haben wir jetzt auch alle schon mehrfach erzählt, passt das mit den Werten immer noch. Aber es ist möglich, sich auf eine zweite Chance einzulassen. Das muss halt jeder ganz individuell für sich prüfen. Allgemeine Aussagen sind, finde ich, im Leben immer schwierig. Was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Und das darf ja auch so sein. Und man sollte sich davon freimachen, in irgendeinen Vergleich zu gehen. Denn man braucht Zeit, einem Menschen wieder zu vertrauen. Wir müssen erstmal Misstrauen abbauen, damit Vertrauen entstehen kann. Und Vertrauen entsteht nicht durch Sprechen allein. Also indem man immer ein Gespräch mit der sagt, ja, ich werde das jetzt anders machen und es ist so und so. Ja, das hört sich mal gut an und das macht auch ein erstes gutes, stimmiges Gefühl. Aber wir müssen den anderen oder die andere auch neu erleben. Also in den Handlungen neu erleben. Wir brauchen Lebensmomente, die anders sind. Und das sind die Momente, ne? Wir haben ja einen statistischen Wert auch für korrigierte Verhaltensweisen in der Psychologie. 4 bis 7 Mal müssen wir die andere Person in einer neuen Handlung erleben, bis das Thema langsam von uns geht und wir wieder Vertrauen aufbauen können.
Und wenn man umso sicherer sein möchte, dass das funktionieren kann, da macht es natürlich Sinn, sich frühzeitig an jemanden zu wenden, der durch Erfahrung und eine fundierte Methodik da wirklich weiterhelfen kann.
Also kommt zu mir oder zu den anderen Coaches in unserem Team und arbeitet diese schlimme Verletzung nachhaltig auf, um der Beziehung, wenn ihr möchtet, nochmal eine Chance geben zu können.
Das ist ein guter Abschluss. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.